Vielen Dank für das herzliche Willkommen hier. Ich freue mich auch, mal wieder hier zu sein, quasi so als Nachbarn. Wir als Kirche am Bahnhof in Bickenbach haben uns für dieses Jahr das Jahresmotto gestellt: Dich schickt der Himmel. Dich schickt der Himmel. Und dieses Jahresmotto haben wir in so drei Hauptschwerpunkte aufgeteilt. Das erste ist dieses Dich, wir, die wir geschickt sind. Andere ist so dieser Aspekt des Auftrages, mit dem wir geschickt sind. Und das dritte ist unser Auftraggeber, der uns schickt, der Himmel. Und in diesem Sinne dessen, der beauftragt ist, nämlich du und ich, wir, die vom Himmel geschickt sind, wir sind die, die von Gott gewollt sind, die von Gott irgendwo hingestellt sind, die in Berufung haben, an einem Platz zu sein, um dort Berufung zu leben. Gott will dich. Wenn du dein Leben betrachtest, wie würdest du das so bewerten? Würdest du das so sehen, dass du vom Himmel geschickt bist, dass Gott dich will? Wenn ja, wohin? Wo ist denn dein Feld, in das Gott dich gerufen hat? Deine Familie, dein Arbeitsplatz, deine Uni, deine Gemeinde. Ist das der Ort, wo du deine Berufung, dein Calling lebst? Und die Frage ist, worin zeigt sich das, dass du geschickt bist, dass du deinen Platz einnimmst, der dir von Gott gegeben ist? Lebst du deinen Auftrag, deine Berufung mit Herzblut hier in dieser Gemeinde? Manchmal beobachte ich, dass Menschen Gemeinde so wahrnehmen als so etwas wie so eine geistliche Heilquelle. Da geht man sonntags hin, wenn das Programm und meine Lieblingsband und die Predigt von meinem favorisierten Prediger da sind und passen, wenn das verspricht, ein guter Sonntag zu werden, dann bin ich da. Und dann setze ich mich in mein Kurbad und lasse es mir gut gehen. Und die Wassertemperatur, wenn sie nicht ganz optimal ist, dann spreche ich mal mit dem Bademeister. Da muss was geändert werden. Oder ich beginne so mit den anderen Badegästen, mich darüber zu unterhalten, vielleicht sogar auch zu schimpfen, wie das Bad hier geführt wird. Das ist ja unter aller Kanone. Man nimmt überhaupt keine Rücksicht auf die Badegäste hier, die erkälten sich doch. Wahrscheinlich ist es bei euch alles andere als so, aber vielleicht doch gibt es das eine oder andere, was in diese Richtung deutet. Gemeinde soll und darf Heilquelle sein. Aber so wie dieses Bild gerade eben, so funktioniert Gemeinde nicht. Da hat jeder seinen Auftrag und seinen Beitrag. Gott will dich. Und unter diesem Aspekt, dass Gott dich will und dich beruft, möchte ich gerne eine Geschichte, eine sehr bekannte Geschichte mit euch betrachten. Aus Markus 2. Ich habe den Text hier an der Folie. Einige Tage später, so lesen wir, kehrte Jesus nach Kapernaum oder nach Kapharnaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seine Matte herunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen, fragten sie. Was ist leichter, zu einem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte: Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging von den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten: So etwas haben wir noch nie erlebt. Diese Geschichte möchte ich gerne aus der Perspektive verschiedener Menschen und Menschengruppen in dieser Geschichte betrachten. Das Erste, was uns auffällt, ist dieser Mann auf der Matte. Dieser Schwerkranke ist gelähmt. Er kann sich nicht bewegen. Er liegt einfach da auf seiner Matte und starrt an die Decke. Vielleicht hat er oft davon geträumt, dass auch er laufen könnte, wie die anderen Sport machen. Aber dieser Traum ging nie in Erfüllung. Niemand kann ihm helfen. Er hat schon alle Ärzte durchgehabt. Für ihn scheint es keine Hoffnung zu geben. Er war auf seine Matte gefesselt. Und diese Matte war für ihn der Inbegriff all seiner Schwächen, seines Makels und seiner Probleme. Im Grunde genommen haben wir wahrscheinlich alle irgendeine Art von Matte wie dieser Gelähmte. Jeder hat sein Handicap, seine Schwäche und seine Probleme. Was mag es bei dir vielleicht sein? Vielleicht nicht ganz so offensichtlich wie bei dem Gelähmten, aber es können doch auch sehr gravierende Dinge sein. Die Matte ist das Symbol für all das, was diesen Mann lähmt. Es kann auch für uns das sein, was uns in unserem Leben lähmt, was uns bremst und was uns umhaut. Vielleicht eine Krankheit, wie bei dem Mann. Vielleicht ist es aber auch eher bei dir deine Sorge. Sorge um Kinder, die Sorge um deine Ehe, die nicht so funktioniert, wie du das erhoffst. Die Sorge um deine Familie, um deine Kinder. Stress oder Konflikte am Arbeitsplatz können solche Matten sein. Oder vielleicht ein Suchtverhalten. Man ist an seine Matte gefesselt und man kommt irgendwie in seinem Leben nicht weiter. Diese Matte bremst. Wenn wir ganz ehrlich sind, hat jeder in seinem Leben wahrscheinlich irgendwas wie so eine Matte, die einen fesselt. Und es ist gut, wenn wir eine Gemeinschaft haben und wenn wir in einer Gemeinschaft leben, in der wir ehrlich voneinander sein dürfen. Eine Gemeinschaft von Menschen, denen wir nichts vorzumachen brauchen. Eine Gruppe von Menschen, die uns kennen mit unserer Matte und trotzdem lieben. Wenn wir uns sonntags morgens begegnen, dann begegnen wir uns alle mit unserem Sonntagsgesicht. Uns gelingt es so gut, unsere Matte zu verbergen, uns dieses Bild vorzumachen, als hätten wir die gar nicht. Und wir glauben es einander auch meistens sogar noch. Aber Gott will dich. Er will dich mit deiner Matte. Und er will dich, dass du mit dazu beiträgst, eine ehrliche Gemeinschaft zu bauen. Was ist deine Matte? Wir lassen uns so ungern in die Karten schauen. Aber solange wir so leben, solange wir unsere Matten verstecken und voneinander verbergen, wird sich in unserem Leben nichts ändern. Ich möchte uns ermutigen, eine Mattengemeinschaft zu werden. Ein Hauskreis kann so eine Mattengemeinschaft sein. Eine Gemeinschaft, wo man offen voneinander sein darf, wo man reden darf über das, was einem auf seine Matte fesselt. Seid ihr als Gemeinde hier, als Christuskirche, so eine Gemeinde, in der man Nöte haben und auch offen ansprechen darf? Oder herrscht hier eher so eine Angst vor Bewertung oder Abwertung vor? Traut ihr euch, voneinander zu sagen, wir haben Not in unserer Ehe? Wir haben Not mit unseren Kindern, ich habe Not mit meinem Alkoholkonsum, ich habe Not in meinem Medienkonsum, ich habe Not seelischer Art. Ich wünsche euch, dass ihr so eine Gemeinschaft, so eine Offenheit haben könnt. Das nächste, was uns hier begegnet, das sind die Zipfelfreunde. Zum Glück hat dieser Mann Freunde. Hast du solche Freunde wie dieser Mann? So Freunde können für dich vielleicht auch, wie gesagt, in deinem Hauskreis, deine Kleingruppe sein, vielleicht eine Zweierschaft oder einfach nur ein richtig guter Freund. Diese Freunde kommen und schauen immer wieder nach ihm. Ab und zu tragen sie ihn vors Haus, dass er auch mal aus den vier Wänden rauskommt, frische Luft um die Nase bekommt und Sonne sieht. Mit ihnen kann er reden, weinen und natürlich auch lachen. Gemeinsam gehen diese Männer durch dick und dünn. Sie unternehmen viel zusammen. Und wenn es was zu tun gibt, dann krempeln die Jungs die Ärmel hoch und packen an. Viel Freunde, das war, glaube ich, so eine richtige Männerfreundschaft. Nicht viel reden, machen. Das ist was ich sehr mag. Ich habe eine Vorliebe für so Männer. Deswegen bin ich auch gerne mit 4M unterwegs. Und was tun diese Männer? Jeder von denen schnappt sich einen Zipfel der Matte und sie machen sich auf den Weg. Zipfelfreunde, ich hoffe, dass dieser Begriff für euch nicht despektierlich wirkt. Aber die Frage ist, erlauben wir es unseren Freunden, dass sie einen Zipfel unserer Matte anfassen dürfen? Ich muss in der Vorbereitung für diese Predigt an eine Frau denken in einer vorvorigen Gemeinde, in der ich war. Eine ältere Dame. Seit vielen, vielen Jahren litt sie unter Polyarthritis. Sie konnte nicht alleine gehen. Aber Sonntag für Sonntag kam Werner. Werner hat sie zu Hause abgeholt. Werner, ein Mann wie ein Bär. Hat sie aus ihrem Sitz zu Hause rausgehoben, hat sie in seinen VW-Bus getragen, zur Gemeinde gefahren, der Gemeinde aus dem VW-Bus rausgehoben, in die Gemeinde getragen, auf ihren Stuhl mit den Rollen gehoben. Dort konnte sie sich dann so mit ihren Füßen vorwärts bewegen. Diese vier Freunde sind ein richtig gutes Beispiel für ein funktionierendes Team. Sie arbeiten zusammen. Und so, weil sie zusammen gearbeitet haben, konnten sie diesen Gelähmten zu Jesus bringen und konnten erleben, dass dieser Mann geheilt wurde. Diese Freunde haben für mich eine richtig bewundernswerte Freundschaft. Es ist nicht selbstverständlich, dass sie sich so um ihren gelähmten Freund kümmern. Was diese vier Freunde auf sich genommen haben, dass ihr Freund zu Jesus kommt. Sie geben nicht gleich auf, sie sind hartnäckig an ihrem Ziel dran. Zu viert erreichen sie das, was einem alleine nicht möglich gewesen wäre. Der Glaube bewegt sie dazu, gemeinsam etwas zu unternehmen, um der Not ihres Freundes abzuhelfen. Wo siehst du eine Not, vielleicht hier in der Gemeinde oder in deinem Umfeld, eine Not, die man nur gemeinsam anpacken und bewältigen kann? Oder wo siehst du jemanden, den du heute Morgen so gerne vor Jesus bringen möchtest, wie diese Freunde ihren Freund vor Jesus gebracht haben? Und dann kommt Jesus. Eines Tages kommt Jesus wieder zurück nach Kapernaum, der Ort, an dem die Freunde leben. Sie haben gehört, dass Jesus kommt und sind begeistert. Von dem hatten sie schon so viel gehört. Der predigt so toll und er tut Wunder. Und ich kann mir vorstellen, dass die vier Jungs sich angeguckt haben, gar nicht viel reden mussten. Für sie war klar, wir müssen zu Jesus hin. Der kann vielleicht auch unseren querschnittsgelähmten Freund heilen. Und so machen sich die Freunde auf den Weg. Sie wittern ihre Chance und glauben, bei Jesus gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Und dass Jesus kommt, das ging wie ein Lauffeuer durch das ganze Dorf und die ganze Umgebung. Die Leute kamen in Strömen. Und so haben sich auch die vier Freunde auf den Weg gemacht mit ihrem gelähmten Freund. Das Hinbringen war schon ganz schön anstrengend. Aber als echte Freunde geben sie alles. Und sie geben nicht gleich auf, sie halten zusammen. Sie schwitzen miteinander und füreinander. Sie lassen sich vom Himmel schicken. Sie wissen, dass sie gemeint sind und sie tun das, was dran ist. Würdest du dir wünschen, solche Freunde zu haben? Vielleicht dein erster Schritt, solche Freunde zu haben, der, dass du selbst anderen so ein Freund wirst. Das ganze Haus kommt zusammen zu diesem einen Haus, in dem Jesus predigt. Und dann sind da noch andere Menschen, nämlich diese Menschen, die im Weg sind. Das Haus platzt aus allen Nähten. Drinnen stehen die Leute sich gegenseitig auf den Füßen und draußen vor der Tür eine riesige Menschentraube. Keine Chance, dort durch und reinzukommen. Sie wollen alle zu Jesus, sie wollen ihn alle sehen, sie sind alle neugierig. Mit Vordrängeln ist da nichts zu machen. Und diese vielen Menschen, sie sind im Weg. Sie wollen, dass sie selber vorne dabei sind. Lauter fromme und sehr fromme Menschen waren dabei. Sie wollten hören, sie wollten ganz nah bei Jesus sein. Sie wollen sich das nicht entgehen lassen. Sie waren ganz nah dran, aber nur für sich. Und wahrscheinlich haben sie ihr Smartphone gezückt und alles schön festgehalten und auf Insta geteilt. Aber sie selbst haben niemand zu Jesus gebracht. Sie waren stattdessen noch denen im Weg, die ihren Freund zu Jesus bringen wollten. Es gibt so viele angesagte Events, wo wir gerne hingehen, wo wir gerne Fotos machen, wo wir gerne teilen, dass wir dort auch mit dabei waren. Wir können in den tollsten Gottesdiensten sein und trotzdem können wir Menschen sein, die anderen im Weg sind. So wie diese Menschen anderen im Weg waren. Ich glaube, dass wir auch, selbst wenn wir sonntags hier sind, Menschen im Weg sein können. So wie wir mit anderen Menschen umgehen, so wie wir Menschen anschauen, wie wir Menschen gekonnt ignorieren oder einen Bogen um sie machen, durch die Art, wie wir selber miteinander umgehen, wie wir so total beschäftigt sind und nicht erreichbar zu sein scheinen, dass wir unseren Fokus nur auf unsere Homies gerichtet haben. Menschen können noch so fromm sein, jeden Sonntag in einem Gottesdienst oder in einem Gottesdienst in einer Nachbargemeinde sein, wo gerade was los ist, da sitzen und trotzdem nie die Kraft von Jesus erfahren. Wenn wir zu Jesus kommen, dann sind wir eingeladen, im Glauben zu kommen. Im Hebräerbrief lesen wir, dass es ohne Glauben unmöglich ist, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Wie zeigt dein Leben, dass du an Jesus glaubst? Wie würden Menschen bei dir an der Uni, im Studium, in der Schule, auf der Arbeit, in deiner Nachbarschaft, Menschen, die dich kennen, wie würden sie das beschreiben, wie sich Glaube in deinem Leben äußert? Die Leute, die in Scharen zu Jesus kamen, sie kamen, aber sie waren ein Hindernis. Wegen ihnen konnte der Gelähmte nicht zu Jesus durchkommen. Ihren Eifer, Jesus beim Predigen zuzuhören, hinderte andere daran, Jesus nahe zu kommen. Das kann auch für uns gelten. Bei allem Segen, den wir erleben, stellen wir doch immer wieder ein Hindernis für das Evangelium dar. Nämlich dann, wenn unser Leben nicht mit unseren Worten übereinstimmt. Wie oft hindern uneingestandene und unvergebene Sünden, Streit, Neid, Spaltung, Eigensinn, das Beharren auf meine Wünsche und das, was mir wichtig ist, und böse Worte, andere Menschen daran, Christen zu werden. Und dieser Satz, wenn der oder die Christ ist, dann will ich keine sein, ist leider nicht immer nur eine Ausrede. Die Frage ist, wo muss ich oder wo musst du vielleicht ein Stück zur Seite gehen, damit Menschen zu Jesus durchkommen können? Es gab dann noch diese andere Gruppe, die Pharisäer und Schriftgelehrten. Die Aufgabe von den Pharisäern und Schriftgelehrten war es, zu schauen, was sich theologisch im Land so tut. Sie hatten die Aufgabe, die Rabbiner, die es Land auf und Land ab so gab, zu beobachten, zu gucken und zu schauen, ob ihre Lehre koscher ist. Und für mich wirkt es, als hätten sie eigentlich ihr Urteil schon gefällt. Dass sie eigentlich nur noch Argumente gesammelt haben, um ihre These zu untermauern. Auch sie reisen hinterher und sie hören ihm zu. Lukas, der diese Geschichte in seinem Evangelium auch erzählt, er berichtet, dass diese Pharisäer und Gesetzeslehrer aus Jerusalem hierher gereist sind, in das Heiden-Galiläa. Normalerweise hätten die das nie getan. Das Heiden-Galiläa, das war ein Ort, da ging man nicht hin als frommer Jude. Und wenn man dafür noch 4 bis 6 Tagesmärsche auf sich nehmen musste, um dorthin zu gehen, dann umso weniger. Aber es waren Typen, die waren Jesus auf der Fährte. Sie hingen ihm an den Fersen. Und sie haben nur darauf gewartet, bis er endlich einen Fehler macht, den sie wieder in ihr Buch eintragen können. Ich habe mich diese Woche mit einem Freund unterhalten. Es ging um das Thema Prüfen. Paulus rät uns, dass wir prüfen sollen, so wie auch die Pharisäer geprüft haben. Prüft alles und behaltet das Gute. Beurteilen und prüfen ist wichtig. Aber die Frage ist, aus welcher Herzenshaltung tue ich das? Aus welcher Herzenshaltung und mit welcher Einstellung prüfe ich? Bin ich mir in all dem meiner eigenen Fehlbarkeit bewusst? Sind wir uns dessen bewusst, dass wir das Innere eines Menschen nicht wirklich erkennen können? Was also die ganz tiefen Beweggründe sind? So oft sehe ich etwas und merke, dass ich in meinem Herzen eigentlich schon eine Entscheidung getroffen habe, wie ich die Dinge beurteilen will. Aber so oft denken wir, dass wir die wirklichen Beweggründe eigentlich verstanden haben. Aber ich möchte uns ermutigen, dass wir uns der Grenzen unserer eigenen Beurteilungsfähigkeit bewusst sein sollen. Dieser Freund, von dem ich vorhin erzählt habe, der hat sich dann entschieden, dass er nicht bei seinem ersten Urteil bleiben will. Er hat sich vorgenommen, dass er sich mit einem Bruder treffen will, um mal nachzufragen, mal hinzuhören, ob er das richtig verstanden hat. Ich möchte auch uns ermutigen, dass wir bei allem Prüfen uns die Mühe geben, den anderen wirklich zu verstehen, bevor wir ihn beurteilen. Paulus schreibt an die Korinther, nur der Herr kann über mich urteilen. Urteilt also nicht schon jetzt, wartet, bis der Herr kommt. Er wird dann alles ins Licht bringen, was im Dunkeln verborgen liegt und die geheimsten Absichten enthüllen. Hab ein gesundes Misstrauen zu deiner eigenen Urteilsfähigkeit. Es wird durch deine Prägung, die du erlebt hast, die Prägung deines Herzens gefiltert. Und jede Theologie hat auch ganz stark mit unserer eigenen Biografie zu tun. Leider ist das Ziel unseres Prüfens oft nicht wirklich herauszufinden, was der andere meint, sondern dass wir eigentlich unser Urteil, das wir haben, nur bestätigt sehen wollen. Aber Jesus hat diese Menschen nicht aufgegeben. Er wollte ihnen helfen, dass sie ihr Urteil revidieren können. Ich möchte nochmal zu diesen Vieren zurückkommen. Diese vier Männer, sie handeln im Glauben. Sie lassen sich nicht abschrecken. Sie haben alles unternommen, was sie konnten, aber auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob das nicht sein sollte. Sie kamen einfach nicht zu Jesus durch. Und wie schnell nehmen wir solche Schwierigkeiten als Zeichen und sagen, dann hat es wohl nicht so sein sollen. Ich fand das mutig, dass Johannes das vorhin nochmal so gesagt hat, Lampertheim. Im Moment sieht es so aus, aber wir wollen nochmal genauer hinschauen, fragen, vielleicht ist es doch dran. Vielleicht später hätten diese Männer sagen können, wir haben es ja wenigstens versucht. Und ich glaube, dass viele neue Aufbrüche im Reich Gottes nach kurzer Zeit wieder aufgegeben werden, weil der schnelle Erfolg ausbleibt. Wenn ich mich selber betrachte, ich glaube, ich hätte spätestens beim Anblick dieses überfüllten Hauses aufgegeben, hat gesagt, tut mir leid, mein Lieber, mehr kann ich nicht für dich tun. Wenn du willst, dann trage ich dich nachher auch wieder zurück nach Hause. Aber diese vier, sie bleiben hartnäckig dran. Und sie sind kreativ und voller Leidenschaft dabei. Diese Idee muss man zuerst mal haben, den Mann durch das Dach runterzulassen. Die waren bereit, sich die Finger ordentlich schmutzig zu machen. Und hinterher mussten sie das Dach garantiert wieder flicken oder zumindest für den Schaden aufkommen. Ich bewundere die Männer. Die setzen alles dran, damit ihr Freund zu Jesus durchkommt. Davon kann ich mir eine Scheibe abschneiden. Und diese Aktion wurde zum Erfolg, weil die vier zusammen angepackt haben. Welchen Zipfel zeigt dir heute Morgen vielleicht Jesus, dass du ihn anpacken sollst? Ein Zipfel, den du zu Jesus bringen sollst. Einer alleine hätte das nie geschafft. Aber diese Aktion wurde zum Erfolg, weil sie alle miteinander angepackt haben. Die vier Männer haben das Ding durchgezogen. Auch dann, als sich Widerstand gezeigt hat, als Plan B nötig war. Gemeinsam waren sie stark. Und Glauben, das ist hier nicht etwas, was so in ihrem Herzen so was ganz tief drin war, sondern Glauben war etwas, was man nach außen sehen konnte. Hier lesen wir, Markus schreibt, als Jesus ihren Glauben sah. Was hat Jesus da gesehen? Nämlich die Beharrlichkeit, mit der diese Männer zu Jesus durchzudringen gesucht haben. Dass sie sich durch keine Widerstände haben abhalten lassen, das ist das, was Jesus Glauben nennt. Dieses zielstrebige Eintreten für einen Menschen, der sich selbst nicht helfen kann, das ist das, was Jesus Glauben nennt. Dass es ihnen über allem wichtig war, dass ihrem Freund geholfen wird und auch dann, wenn sie sich blamieren, auch dann, wenn sie dafür Regeln brechen müssen, das ist das, was Jesus Glauben nennt. Dass sie mit Gott rechnen in der Not ihres Freundes, dass Jesus diesem Gelähmten helfen kann, das ist das, was Jesus Glauben nennt. Und mit diesem Glauben der vier beginnt die Heilungsgeschichte des Gelähmten lange bevor er vor Jesus landet. Und das Interessante ist ja, Glauben ist ja nicht das, was dieser Kranke hatte. Der Kranke, der liegt die ganze Zeit passiv auf seiner Matte. Glaube ist das, was die anderen hatten, als Jesus ihren Glauben sah. Was ist euer Glaube, wenn ihr auf den Alpha-Kurs zugeht? Was ist euer Glaube, was Gott, was Jesus durch den Alpha-Kurs tun könnte? Was ist dein Glaube, wen Jesus durch diesen Alpha-Kurs retten möchte? Wenn du Probleme in der Gemeinde siehst, was ist dein Glaube, was Jesus hier tun könnte? Wollt ihr eine Gemeinde sein, die füreinander einsteht, die füreinander und miteinander glaubt? Eine Gemeinde, die damit rechnet, dass Jesus auch heute noch Menschen an Geist, Seele und Leib gesund machen kann? Er bietet bestimmt auch das Ältestengebet an. dass Ärzte kommen, um für Kranke zu beten. Hier gibt es den Healing Room, der in euren Räumen stattfindet. Ihr habt nachher das Segensgebet. Möchtest du das nutzen, vielleicht das, weil Jesus dir irgendwas aufs Herz legt, was du im Gebet vor Jesus bringen lassen sollst? Nutz diese Möglichkeit. Und dann ist da noch dieser Gelähmte zu den Füßen von Jesus. Stellt euch vor, Jesus sitzt oder steht da drin und predigt den Leuten das Wort Gottes. Auf einmal hört man von der Decke her so dumpfe Schläge. Plötzlich rieselt Lehm von der Decke. Jesus hat schon die ersten Lehmkrümel in den Haaren und im Bart. Da knackst es oben und es entsteht ein Loch. Dieses Loch wird immer größer und dann schwebt da diese Matte von der Decke herunter. Stellt euch diese Szene vor. Jesus ist mitten in der Predigt, das Dach wird aufgerissen und der Gelähmte wird durch dieses Loch heruntergelassen. Und dann stellt euch vor, die Leute, die drumherum stehen, die sehen, da wird jemand auf seine Matte, ein Gelähmter auf seine Matte, man kannte den bestimmt im ganzen Dorf, der wird runtergelassen. Und man wusste, ein Gelähmter, da stimmt etwas nicht. Da war direkt immer der Zusammenhang klar. Wenn jemand krank ist, wenn jemand gelähmt ist, so eine schwere Krankheit, da muss Sünde im Spiel sein. Entweder er oder seine Eltern haben gesündigt. Irgendwo muss hier eine Leiche im Keller liegen. Im Alten Testament ist oft davon die Rede, dass Krankheit oder eine Not die Folge von Sünde ist. Und Gott hat selbst seinem Volk oft Krankheit gedroht, wenn sie sich von ihm abwenden. Und ja, das ist richtig. Grundsätzlich hat alle Krankheit ihre Wurzel in der Sünde. Vor dem Sündenfall gab es keine Krankheit in dieser Welt. Aber umgekehrt dürfen wir nicht schlussfolgern, dass jede Krankheit auch unmittelbar mit Sünde zu tun hat. Auch wenn Paulus im 1. Korintherbrief immer mal wieder davon spricht, so im Zusammenhang von dem Abendmahl, sagt er, nicht umsonst sind viele von euch krank. Selbst Menschen sind gestorben, weil sie das Abendmahl mit Füßen getreten haben. Das kann sein, es muss aber nicht sein, dass dieser unmittelbare Zusammenhang zwischen Sünde und Krankheit besteht. Und jetzt liegt dieser Kranke, der, wo alle denken, das ist ein Sünder, der liegt jetzt plötzlich zu Füßen dessen, wo wir lesen, der von keiner Sünde wusste. Vor dem, in dessen Gegenwart Petrus sich bewusst wurde, sagt, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ich glaube, dass das das Potenzial hat, wenn ein Mensch vor Jesus steht, dass er sich plötzlich all seiner Sünde und seiner Schuld bewusst wird. Und Jesus spürt genau das, was in diesem Menschen vor sich geht. Matthäus berichtet nämlich von dieser gleichen Begebenheit und er sagt, überliefert uns die Worte von Jesus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Oder eine andere Übersetzung sagt, hab Mut, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Hab keine Angst. Kind oder mein Sohn, das ist das erste Wort, das uns berichtet wird, was Jesus in dieser Geschichte bewusst ausgesprochen hat. Du bist mehr als deine Defizite. Du bist mehr als die Summe all deiner Vergehen in deinem Leben. Du bist ein von Gott wertgeschätzter und geliebter Mensch. Ist das eine Zusage, die du heute Morgen für dich ganz neu hören musst? Mein Sohn, hab keine Furcht. Deine Sünden sind dir vergeben. Nach diesen Worten geht ein richtiges Raunen durch die Menge. Jesus spricht diesem Menschen hier Sündenvergebung zu. Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten und sprach zu ihnen, was denkt ihr solches in eurem Herzen? Was ist leichter, zu einem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Dir sind deine Sünden vergeben. Für die Pharisäer und Schriftgelehrten war klar, das ist Gotteslästerung, was hier passiert. Das darf doch nur Gott. Dir sind deine Sünden vergeben. Das kann ja jeder Hochstapler sagen. Niemand kann das beweisen. Aber Jesus kennt ihre Gedanken und sagt zu ihnen, damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten, ich sag dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor alle Augen, sodass sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen, wir haben so etwas noch nie gesehen. Das offensichtlich das Schwierigste an Not in dem Leben dieses Mannes war wahrscheinlich nur das Zweitgrößte an Not in seinem Leben. Aber die erste und größte Not hat Jesus ja schon behoben, nämlich dass er die Sünden vergeben hat. Aber Jesus gibt sich damit nicht zufrieden, sondern er greift auch nach seiner Gesundheitssituation. Sie ist für Jesus immer noch groß genug, dass er sich darum kümmert. Wenn Gott nach uns greift, dann tut er das ganz. Dann tut das nicht nur in unserem Innern, sondern an uns als ganzen Menschen, auch nach unserem Körper. So lesen wir, dass er aufstand. Dieser Gelähmte, der bislang auf seine Matte reduziert war, der daran gefesselt war, steht auf, rollt seine Matte zusammen und geht. Diese Matte, die das Wahrzeichen all seines Elends war, das klemmt er an seinen Arm und geht weg. Durchs Dach ist er hineingeschwebt auf seine Matte. Aber jetzt nimmt er diese Matte unter seinen Arm und geht zur Haustür hinaus, weil Jesus ihm begegnet ist. Und Jesus ist ihm begegnet, weil Menschen waren, die sich von Gott haben schicken lassen. Menschen, zu denen Gott gesagt hat, ich will dich. Und Gott spricht dir auch heute Morgen zu, ich will dich. Gott will dich gebrauchen. Die Frage ist, was legt er dir gerade aufs Herz? Was zeigt er dir? Was tut sich gerade in deinem Kopf? Welche Gedanken kommen dir? Wo du weißt, okay, das ist mein Platz, da bin ich dran. Bin ich gefragt, Zipfelfreund zu sein, etwas zu Jesus hinzubringen. Ich möchte dich ermutigen, dass du nicht dabei im Kopf stehen bleibst, sondern dass dein Glaube sichtbar wird, dadurch, dass du anpackst und das tust, was dran ist für dich. Gott will dich. Und vielleicht kann ein erster Schritt sein, dass du jetzt gleich während des Lobpreises nach draußen zu dem Gebetsteam gehst und dieses Anliegen dort vor ihm aussprichst und dich dafür segnen lässt für den Schritt, der für dich als nächstes dran ist. Amen.